Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. 2 Wochen im Urlaub zu sein, ist ganz schön lang, finde ich, wenn man die Gemeinde so vermisst, wie ich das getan habe in der Zeit. Zum Glück gab es schlechtes Wetter, auch im Urlaub, und dann konnte man so das ein oder andere wieder nachdenken und auch bearbeiten, was einem so wichtig ist mit Gemeinde. Und man konnte sich auch auseinandersetzen mit Predigt. Und es macht mir immer wieder große Freude, mir Gedanken zu machen über das, was so dran ist. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen nachdenken über das Thema Jüngerschaft. Und heute Teil 3. Und ich weiß nicht, uns allen ist, glaube ich, bewusst, dass die Welt in der Regel so tickt, dass man sich das Vertrauen anderer erstmal verdienen muss. Das ist in der Regel so. Im Fußball, da kann man auch die ein oder andere Überschrift lesen, wenn große Trainer etwas zu ihren Spielern sagen, wie oder in der Presse sagen, ja, er hat sich das Vertrauen verdient, weil er hat hervorragend trainiert und deshalb spielt er am Samstag. Auch bei Beförderungen im Job hört man Ähnliches. Da ist es dann auch so, dass ein Aufstieg oder eine Beförderung damit begründet wird, dass der Chef sagt, ja, er hat Kompetenz bewiesen. Und weil er diese Kompetenz bewiesen hat, steht ihm die Beförderung zum Abteilungsleiter zu. Er genießt unser volles Vertrauen. Man glaubt an andere, weil sie unter Beweis gestellt haben, wie gut sie sind. Die Qualitäten eines Menschen, das ist es, was in vielen Bereichen einen Entwicklungssprung, eine Beförderung oder ein Lob hervorruft. Und wenn wir über die Prinzipien des Reiches Gottes nachdenken und mal in die Bibel gucken, und wir haben uns ja nicht abgesprochen, und dann einfach mal schauen, was da so Sache ist, dann merken wir, das läuft manchmal ganz anders. Und ich habe so gedacht, der Heilige Geist, der hat ja sogar Wert darauf gelegt, in der Schrift zu belegen, wie katastrophal die Vorfahren des Königs der Könige waren. Wenn man sich so anguckt, wer im Stammbaum Jesu so alles auftaucht, dann denkt man, boah, krass, da ist so viel Sünde, da ist so viel Scheitern, da ist so viel Katastrophe auf diesem familiären Hintergrund Jesu Christi, das ist schon gewaltig. Und man fragt sich ja, warum? Warum legt die Bibel, warum legt der Heilige Geist so viel Wert darauf, uns das so schön breit zu treten? Und es wundert dann auch nicht, mich zumindest nicht so sehr, dass Jesus in vielem, was er tat und, Entschuldigung, der Husten ist immer noch da, was er tat und was er sagte, deutlich machte, dass seine erste Wahl nicht unbedingt diejenigen sind, von denen andere sagen würden, der hat mein Vertrauen verdient, der ist so klasse, der muss unbedingt in mein Team. Nee, Jesus hat Leute in sein Team geholt, von denen wir nicht unbedingt sagen würden, das ist die hellste unter den Leuchten. Und wenn wir über das Thema Jüngerschaft reden, dann reden wir ja eben auch über diesen Meister, über diesen König der Könige, der sich sein Team zusammengestellt hat und der dieses Team von Menschen beauftragt hat, diese Welt zu erreichen. Und das waren eben oft Menschen, die nicht so, nicht so das Gelbe vom Ei waren. Und mehr noch, Jesus möchte, dass seine Leute ja dann auch hingehen und das Leben einzelner anderer Menschen wieder in irgendeiner Form segnen, beeinflussen, Heilung bringen. Sie sollen zum Segen werden für den Einzelnen, aber die Bibel macht auch klar, bei Jüngerschaft geht es darum, dass wir multiplizieren und dass dieser Segen die ganze Welt erreicht. Deshalb sitzen wir heute Morgen ja hier, weil Menschen ihren Auftrag ernst genommen haben, dieses Evangelium, dieses Prinzip der gelebten Jüngerschaft zu leben. Deshalb sitzen wir hier, weil wir praktisch die Folge von dem Gehorsam dieser Leute sind, die Jesus zu sich berufen hat. Ja, und Jesus ist bei der Auswahl seiner Leute eben wenig daran interessiert, dass Menschen beweisen müssen, was sie alles geleistet haben, damit er an sie glaubt. Nein, Jesus geht hin und glaubt an dich und glaubt an mich, obwohl wir nicht groß etwas vorweisen können. Eine Passage im Johannesevangelium macht das sehr schön deutlich und ich möchte heute mit euch mal Schritt für Schritt durch diesen Text durchgehen und gucken, was er für uns bereithält. Es gibt einiges, glaube ich, das uns helfen kann, auch im Glauben wieder neu Mut zu bekommen, Jesus nachzufolgen, selber zu denen zu werden, die sich neu begeistern lassen, auch von Jesus, leidenschaftlich zu glauben, eben Jünger zu sein. Und ich möchte euch bitten, nicht hier zu sitzen und zu denken, naja, ich bin schon 80 oder älter, was kann ich noch tun? Oder hier zu sitzen und zu sagen, naja, ich bin fast 60 oder 60 und im Grunde der größte Teil meines Lebens ist gelebt, was soll ich noch groß bewerkstelligen? Es ist völlig wurscht, ob wir 20, 40, 60, 80 oder älter sind. Weil dieser Auftrag, jünger zu sein, der gilt uns einfach. Wir sind's. Das ist die Berufung, die wir haben. Und in Johannes 1, 35 bis 51, da geht Jesus hin und Jesus geht eigentlich gar nicht unbedingt nur hin und beruft, sondern lasst uns einfach mal lesen. In Johannes 1, Vers 35, da steht, am nächsten Tag stand Johannes, also Johannes der Täufer, wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm, da ging Jesus vorüber. Jesus blickte ihn an und sagte, seht, dies ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Das hat eine Vorgeschichte. Die Evangelien berichten ja aus verschiedenen Perspektiven ein und dasselbe Ereignis, eben gerade auch die Berufung der Jünger oder auch die Situation um Johannes. Und hier haben wir die Situation, dass Jesus schon am Vortag bei Johannes am Jordan war und Johannes ihn schon gesehen hat. Im Johannesevangelium wird uns nichts von der Taufe berichtet, aber die Begegnung von Johannes und Jesus war schon da. Wir wissen gar nicht, wie oft die sich vorher schon begegnet sind, aber das steht hier. Und Johannes der Täufer hatte Jünger. Aber Johannes der Täufer, dieser seltsame Kauz mit dieser seltsamen Lebens- und Ernährungsphilosophie, hatte offensichtlich eine ganz machtvolle Botschaft. Eine Botschaft, die dazu geführt hat, dass viele Menschen ihm gefolgt sind, so gefolgt sind, dass man in Jerusalem dachte, wir müssen uns das mal genauer angucken, was da passiert, weil dem Typen laufen ziemlich viele Menschen hinterher. Und zwei Jünger, werden hier erwähnt. Diese Botschaft des Johannes hat die Menschen eingeladen, ihr Leben zu verändern, umzudenken, was Neues anzufangen. Sie haben begriffen, dieser Johannes spricht von etwas, nach dem wir uns sehnen, nach einem König, der kommt, einem Messias, der die Dinge verändert. Und sie haben ihm geglaubt und sie haben Buße getan. Sie haben sich taufen lassen, weil sie sagen wollten und damit zum Ausdruck bringen wollten, ja, wir waren in der falschen Richtung unterwegs, wir wollen das Trikot wechseln, wir wollen jetzt diesem König der Könige hinterher. Und diese Botschaft von Johannes war eine Botschaft an die Menschen seiner Zeit, die Hoffnung machte. Hoffnung machte, weil dieser Messias tatsächlich kommen würde. Und jetzt war er da. Jetzt war er da und Johannes hat ihn erkannt, weil Gott sich offenbart hat, ganz bewusst auch eben durch den Heiligen Geist, der auf Jesus herabkam. Und Johannes hatte ihn erkannt. Und schon am Tag vorher waren da Begegnungen. Und dieser Johannes hat gesagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Johannes wusste, was sein Platz ist. Johannes wusste, was sein Auftrag war. Sein Auftrag war, diesen Jesus zu verkünden, diesen Jesus groß zu machen und sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Und die anderen Evangelien, die machen klar, dass das, was Johannes uns nicht berichtet, aber dass Johannes und Jesus sogar noch eine Zeit lang parallel gearbeitet haben. Jeder seinen Dienst weiter verrichtet hat. Und zu dem Zeitpunkt, den unser Text beschreibt, war Jesus wahrscheinlich schon von Johannes getauft worden. Nur, dass Johannes das eben nicht berichtet. Und ich stelle mir vor, wie Johannes hier im Grunde genommen an diesem zweiten Tag, der hier berichtet wird, Jesus nochmal ganz neu entdeckt. Ganz neu entdeckt und dann ergriffen ist und begeistert ist und den Menschen zuruft und seinen Jüngern, schaut da, da ist das Lamm Gottes. Jetzt geht's los. Dieses Jesus ganz neu entdecken, Jesus ganz neu ergreifen, ganz neu ergriffen und ganz neu begeistert sein von diesem Jesus. Das ist nicht nur etwas, das vor 2000 Jahren passiert ist, sondern wir, die wir hier sitzen, egal wie alt wir sind, egal was unsere Situation ist, wir können uns entscheiden, heute Morgen auch, Jesus ganz neu zu ergreifen, ganz neu begeistert zu sein von diesem Jesus. Wie selbstverständlich diese beiden Jünger, die Johannes gefolgt sind, wie selbstverständlich die dann Johannes zurücklassen und Jesus folgen, ist erstaunlich. Hier steht ja nur, dass das Andreas war und eben noch jemand anders, wobei das aber nicht, jetzt muss ich mal eben gucken, bin ich hier ein bisschen, wobei nicht gesagt wird, wer das ist. Und wahrscheinlich war das Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, weil der sich in dem ganzen Johannesevangelium nie mit Namen erwähnt. Aber ganz egal, sagen wir mal, es war Andreas, es war Johannes, die sind dann Jesus hinterhergegangen. Und die eigentliche Berufung zum Jünger ist hier noch gar nicht passiert, wenn ihr genau in den Text guckt. Sie liefen Jesus einfach eher neugierig hinterher. In Matthäus 4 wird erst die Berufung geschildert. Also, Vers 38, da steht dann, Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Wir haben es also im Text mit Menschen zu tun, die Jesus gesehen haben und sich entschieden haben, den gucken wir uns mal etwas genauer an. Johannes der Täufer hatte ja einen klaren Auftrag, der wusste, wer da kommt. Aber diese beiden Jünger, Andreas und Johannes, die wussten ja erstmal nicht, was steckt eigentlich hinter diesem Jesus. Die haben zwar von Johannes gehört, viel gehört und wahrscheinlich auch begriffen, dass dieser Jesus, dieser Messias, der da kommt, eben was ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Und als Johannes hingegangen ist und hat gesagt, seht da, da ist dieses Lamm Gottes. Jetzt geht's los. Da haben die sich gedacht, wir wollen mehr erfahren. Wir wollen mal gucken, was an diesem Jesus dran ist. Und es war im Grunde genommen auch so ein Folgen auf Hoffnung. Auf Hoffnung, dass sich erfüllt, was Johannes vorher gepredigt hat. Und dann passiert etwas, das ist eine tolle Frage, denn jetzt kommt der Text, wo Jesus zum allerersten Mal spricht im Johannesevangelium. Und was sagt Jesus? Was sucht ihr? Er dreht sich um, sieht, dass sie ihm folgen und sagt zu ihnen, was sucht ihr? Im Grunde genommen ist das diese Frage nach dem, was wir immer wieder sagen hier, was ist euer Warum? Warum kommt ihr mir hinterher? Die Frage habe ich mich dann selber gefragt, wenn Jesus mir die stellen würde, was suche ich eigentlich bei Jesus? Was suche ich, wenn ich ihm folge? Was will ich eigentlich? Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen können. Egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, fragt euch mal, was sucht ihr an Jesus? Ist Jesus zur Gewöhnung geworden? Oder gibt es immer noch Dinge, die uns an ihm wirklich begeistern, die wir suchen? Welche Antwort geben wir? Was wollen wir wirklich mit unserem Leben tun? Was ist unser Warum? Und ich glaube, diese Frage, die Jesus den Jüngern damals stellte, die ist sehr tiefgehend. Und die ist auch tiefgehend für uns. Was suchen wir? Lasst die Frage an euer Herz. Die Antwort, die die Jünger dann damals gaben, die wirkt so ein bisschen wie eine Ausrede, aber ich glaube, es war gar keine Ausrede. Sie sagten dann, Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Wörtlich steht hier im Griechischen, wo bleibst du? Wir wollen wissen, wo du wohnst. Wir wollen wissen, wo du bleibst. Und im Orient war dieses Wissen, woher jemand kommt, oft die Frage nach der Referenz, nach der Herkunft, aus welchem Haus kommt er, ist der glaubwürdig, kann man dem hinterhergehen, ist das was? Es ging nicht so sehr um diese Frage, ob der seine Möbel bei IKEA oder im Designerladen kauft, ob der eher Leinen trägt oder Designerklamotten. Darum ging es nicht. Es ging darum, ein Stück weit rauszukriegen, ist dieser Jesus tatsächlich vertrauenswürdig. Das haben Andreas und Johannes wahrscheinlich damals gewollt. Und der Autor, Johannes selber, der wählte in seinem Evangelium häufig Worte und Begriffe, die er an anderer Stelle dann nochmal wieder hervorholt und besonders betont. Und ich glaube, dass dieses "Wo bleibst du?" auch so ein Begriff ist, den Johannes besonders betonen wollte. Denn allein im Johannes 15, wo es um diesen Weinstock geht, ne, wo Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm und so weiter, allein in diesem Text kommt dieses Wort bleiben 15 Mal vor. Und eigentlich ist diese Frage auf dieses, was wollt ihr? Und dann die Antwort, wir wollen wissen, wo du bleibst. Ein Stück weit so ein Hinweis darauf, dass das, was wir suchen, auch in dieser Gemeinschaft mit Jesus zu finden ist. Und das ist das, was Jüngerschaft auch ausmacht. Auf diese Frage, was sie suchen, kommt dann die Antwort in Vers 39 von Jesus. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm mit. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte, wo er blieb, und blieben selbst für den Rest des Tages bei ihm. Also auf dieses, wir wollen sehen, wo du wohnst, kommt dieses oft zitierte, kommt und seht. Diese Einladung Jesu. Und ich finde das toll, weil Jesus mit Blick auf uns Menschen kein Problem damit hat, wenn wir genauer nachgucken und nachhören wollen, ob er denn tatsächlich vertrauenswürdig ist. Wenn wir Christen sind, ist das für uns vielleicht gar kein Thema, aber vielleicht sitzen manche heute Morgen hier und denken, naja, ich weiß nicht so recht, ob ich mich auf diesen Jesus so volle Kanne einlassen kann. Jesus ließ Menschen hineinschauen in sein Leben. Er teilte sein Leben. Und so konnten sich die Menschen von ihm ein Bild machen. Und ich glaube, dass das, was Jesus tat, auch für uns wichtig ist, als seine Jünger. Lasst Menschen hineinschauen in euer Leben. Jesus hat später gesagt in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, dann wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selber heraus rede. Wenn wir wissen wollen, ob an Jesus wirklich was dran ist, dann können wir dem auf den Grund gehen. Da hat Jesus gar kein Problem damit. Jesus hat gar kein Problem, wenn wir nachforschen, wenn wir selber gucken, um zu sehen, ob Jesus vertrauenswürdig ist. Und ich lade dich ein, das zu tun. Ich lade dich ein, das zu tun, wenn du Jesus noch nicht folgst oder diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, Jesus volle Kanne zu folgen. Aber ich lade dich auch ein, das zu tun, Jesus nochmal ganz neu unter die Lupe zu nehmen, wenn du schon lange mit ihm unterwegs bist oder eigentlich mit ihm unterwegs bist, rauszukriegen, wer Jesus Christus wirklich ist. Und das Tolle an Jesus ist, dass er uns Zeit gibt, zu wachsen. Jesus gibt uns Zeit, zu erkennen. Er stülpt uns das nicht einfach über, sondern er hat Zeit. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil vom Jüngerdasein, dass Jesus die Zeit hat, uns zu entwickeln. Er glaubt an uns, er sieht etwas in uns und das, was er in uns angefangen hat, das will er entwickeln. Philipper 1, Vers 6 sagt das: Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Was für eine tolle Verheißung. Da ist dieser Jesus, der etwas in uns sieht, der uns in seine Nachfolge ruft und der dann alle Zeit der Welt hat, um uns zu entwickeln. Die Frage ist, was für ein Bild haben wir von Jesus? Wer ist Jesus eigentlich für uns? Für uns, die wir, wie ich, schon über 40 Jahre jetzt mit Jesus laufen? Oder für dich, der du vielleicht am Anfang bist? Was denkst du über Jesus? Und die andere Frage ist, wenn Menschen uns beobachten, die wir Christen sind, die wir Jünger sind, was denken die denn, wer Jesus ist, wenn sie uns sehen? Spiegelt dieses Leben, das wir leben, und diese Überzeugung, die wir haben, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, spiegeln wir das wider? Oder geht's euch wie vielen, die sagen, ja, aber ich habe Mühe, das so zu leben. Ich habe Mühe, das im Alltag rüberzubringen. Ich glaube, dass Jesus damit klarkommt, auch mit unserer Schwäche. Und du, wenn du auf der Suche bist, dann lade ich dich ein, ganz bewusst hinzugehen und zu gucken, weiter zu gucken und weiter zu forschen, ob dieser Jesus vertrauenswürdig ist. Wie gesagt, Jesus ließ Menschen hineinschauen in sein Leben, in sein Reden, in sein Wirken. Aber noch mehr ist Jesus daran interessiert, sein eigenes Leben in deinem Leben zu entfalten. Und das ist krass. Und das ist das, was die Bibel auch sagt, ne? Dass Jesus Christus, wenn wir ihn kennenlernen, dass Jesus in uns lebt, wir in ihm, diese Wechselwirkung. Da ist dieser Jesus in uns, der dieses gute Werk angefangen hat, und er möchte unser Leben als Jünger entfalten. Aber er braucht von uns dieses, ja, ich glaube, Herr Jesus, dass du das tun kannst. Ich glaube daran, dass du tagtäglich daran interessiert bist, dieses Leben in mir zu entwickeln. Und die Frage ist, kannst du dir vorstellen, dass Jesus jetzt in diesem Moment in deinem Leben möchte, dass er dieses Leben so entwickelt, dass du sagst, ich bin wirklich jemand, der ein erfülltes Leben als Christ lebt. Glaubst du das? Oder bist du schon an diesem Punkt, wo du das nicht mehr so richtig glauben kannst, weil der Alltag so oft ganz anders läuft? Jesus glaubt an dich. Und Jesus möchte dich erneut zu dieser Fülle führen. Sich selber aufzugeben, ist ein No-Go. Dass Jesus uns aufgibt, ist noch mehr als ein No-Go, weil er das niemals tut. Und selbst wenn wir jetzt schon 30 Jahre durch die Wüste laufen, möchte Jesus, dass wir jetzt neu zur Quelle kommen. Das ist Nachfolge, das ist ein Prozess, und Jesus hat die Zeit, uns zu entwickeln. Die beiden Jünger, die wollten sehen, was hinter Jesus steckt. Jesus aber sieht etwas in ihnen, er sieht etwas in dir, und er möchte, er sehnt sich danach, dass wir ihm folgen, und zwar wieder ganz neu von Herzen. Und er lädt dich ein, zu kommen und zu sehen und dann zu bleiben. Wir wollen sehen, wo du bleibst. Er bleibt in dir. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, Vers 40, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon und machte keinen Hehl aus seiner Begeisterung. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er. Und dann nahm er ihn mit zu Jesus. Da ist jemand, der ist total begeistert für Jesus. Dass Andreas, der vorher dem Johannes nachgefolgt ist, der viel gehört hat, und dann begegnet er Jesus, sieht Jesus und ist total begeistert von diesem Jesus, und er kann nicht anders, als von diesem Mann, der voller Gnade und voller Wahrheit ist, zu erzählen. Und sein erstes Anliegen ist ein Mensch, der ihm unheimlich wichtig ist. Dein eigener Bruder. Simon heißt er ja mal zuerst. Und er muss diesen Menschen Simon, seinen Bruder, zu Jesus bringen. Und wir haben in unserem Jangans Hauskreis diese wunderschöne Serie The Chosen geguckt, die erste Staffel. Und da wird das sehr, sehr schön gezeigt, wie Andreas, einer, der fromm ist, der irgendwie an Jesus glaubt, der ja schon irgendwie so glaubend unterwegs ist, versucht, diesen Petrus, diesen ich hau mal eben drauf Typen, für Jesus zu begeistern. Klasse. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wer sind denn die Menschen, so wie du das heute in der Einleitung auch gemacht hast, Stefan, wer sind denn die Menschen, die uns wichtig sind? Wer sind denn die Menschen, die wir gerne zu Jesus bringen wollen? An wen denkt ihr? Wonach sehnt ihr euch, dass wer in eurem Umfeld, in eurer Familie, von den Kindern, von den Schwiegerkindern, von den Verwandten, von den eigenen Kindern zum Glauben kommt? Wer sind diese Menschen? Wollen wir sie zu Jesus bringen? Ich glaube schon. Ich glaube, dass ihr dafür betet. Lasst uns weiter dafür beten, aber lasst uns auch konkret einladen, immer wieder. Und der kommende Samstag ist so eine Gelegenheit, wo wir am Samstagabend eine Veranstaltung haben, die extra dafür ausgelegt ist, auch Menschen zu erreichen, die ein bisschen auf Abstand sind zu Jesus und zum Glauben. Und dieser Andreas, das war der Erste, der begriff, worum es wirklich geht. Er hat begriffen, Jüngerschaft ist, sich in Menschen zu investieren, diese Menschen zu Jesus zu bringen und diese eigene Begeisterung, die ich für Jesus habe, zu teilen. Und wenn wir das wollen, wenn wir erleben wollen, wie das ist, wenn Menschen erfahren, wie toll es ist, an diesen Jesus zu glauben, dann ist es wichtig, dass wir anfangen einzuladen, dass wir Hoffnung haben, Glauben haben, Hoffnung haben für andere, sie einladen, genauso wie Andreas das getan hat bei seinem Bruder Simon. Und um dann zu erleben, dass Jesus in diesem Menschen tatsächlich etwas sieht. Vers 40 oder 41, weiß ich jetzt gar nicht, nächster Vers auf jeden Fall. Der Andreas brachte den Simon zu Jesus und dann steht hier, Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, Fels. Das ist das hebräische Wort für Petrus. Eine der wichtigsten Lektionen, die ich hier lerne, ist, dass wenn ein Mensch zu Jesus kommt, und ich habe das ja selber erlebt, dass Jesus an diesen Menschen glaubt, dass er etwas in diesem Menschen sieht, auch wenn er von sich selber nicht in irgendeiner Form hochdenkt, und dass Jesus dann anfängt, etwas aus diesem Menschen zu machen. Und das trifft für jeden von uns zu, der Christ geworden ist. Was wäre unser Name, wenn Jesus uns einen neuen Namen geben würde? Was ist das Projekt, von dem du glaubst, dass Jesus mit dir hat? Wie gesagt, für mich eine der wichtigsten Lektionen, die wir über Jüngerschaft lernen können, ist, dass es darum geht, dass sich zuerst mal der Meister in seine Jünger investiert. Aber dass es dann darum geht, dass seine Jünger sich wieder in andere Menschen investieren. Das ist das, was Jesus wünscht. Jesus sieht etwas in denen, die er einlädt. Zuerst mal sieht er in jedem, den er einlädt, das Ebenbild Gottes. Deshalb kann Jesus jedem Sünder gegenüberstehen, egal wie viel er auf dem Kerbholz hat, und ihm einfach seine Liebe geben, weil er ihn würdigt als Ebenbild Gottes. Ihr erinnert euch an meine Predigten zur Frau am Jakobsbrunnen. Nicht die Leistung, nicht die Vergangenheit eines Menschen zählt. Sein Blick, Jesu Blick, ist auf den Menschen gerichtet und zwar in einer bedingungslosen Liebe mit einer Unmenge von Gnade und Barmherzigkeit. Das ist das, was Jesus tut. Als derjenige, der uns in die Jüngerschaft beruft und sagt, alles das, was ihr von mir gelernt habt, das tut. Das ist auch unser Job. Ist uns das bewusst, dass Jesus etwas in uns sieht, so wie in Petrus, dass Jesus an uns glaubt, dass Jesus uns gebrauchen will? Übrigens, selbst dann, wenn du hier sitzt heute Morgen und denkst, naja, du hast schön reden, du bist da vorne, bist Pastor, hast eine theologische Ausbildung gemacht, warst in der Mission, bist ein klasse Kerl, hast viel geleistet, hast viel für Jesus gemacht, aber ich bin ein Gescheiterter. Ich bin jetzt schon so lange Christ und ich komme irgendwie nicht zu Potte. Eigentlich bin ich frustriert in meinem Glauben. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, irgendjemanden einzuladen. Eigentlich sitze ich heute Morgen hier nur, weil ich es aus Gewohnheit tue. Und übrigens auch da spielt es keine Rolle, ob du 80 oder 20 bist. Wenn das deine Situation ist, dann ist die Zusage heute Morgen auch von diesem Text, von der Art und Weise, wie Jesus Menschen sieht. Jesus glaubt an dich. Und wenn schon 30 oder 40 Jahre Durststrecke hinter dir liegen, er möchte neu deinen Glauben erfrischen. Und hier in diesem Text geht es auch weniger darum, was die Änderung des Namens für Petrus bedeutet, sondern es geht darum, dass derjenige, der uns kennt und der uns in seine Nachfolge ruft, aus uns machen möchte. Es geht darum, was Jesus in uns sieht. Und das macht er deutlich, indem er Petrus Petrus nennt, Simon Petrus nennt. Was darf Jesus aus dir machen? Was wünschst du dir, dass er aus dir macht? Was er sich wünscht, ist, dass du ihm glaubst. dass du ihm glaubst, dass er sich heute Morgen in dieser Predigt ganz persönlich an dein Herz richtet und dir sagt, hey, ich glaube an dich. Ich möchte etwas aus deinem Leben machen, weil ich etwas in dir sehe. Und das ist weit mehr als das, was mit dem wir uns oft zufrieden geben, weit mehr als das wir uns vielleicht erträumen. Und es ist auch weit mehr als das, was andere vielleicht in uns sehen und uns im Laufe der Zeit gesagt haben, was sie von uns halten oder von uns erwarten. Das interessiert Jesus nicht die Bohne. Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Und wieder sieht Jesus jemand und lädt ihn ein, ihm zu folgen. Philippus. Philippus selber scheint kein besonderer Mensch irgendwie gewesen zu sein, der hier näher beschrieben wird, aber er wird beschrieben als jemand, der gute theologische Kenntnisse zu haben scheint, weil er dann zu Vers 45 zu Nathanael geht. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Und jetzt macht er einen Fehler. Der kommt aus Nazareth. Naja, das war nicht so klug. Aber Philippus ist total überzeugt, dass dieser prophetisch verheißene Retter Jesus Christus, dieser Retter Israels, dass der jetzt endlich die Bühne betreten hat. Jetzt ist er da, dieser Messias. Nur so gut wie er das begründen kann mit seiner hebräischen Bibel, mit dem Alten Testament, er hätte nicht sagen dürfen, dass Jesus aus Nazareth kommt, denn Nathanael war ein Zweifler. Und er wusste, Nathanael wusste, dass Nazareth kein großes Ding ist. Und ich dachte so, ja, so ein Nathanael, der eben hingeht in Vers 46, sagt, aus Nazareth? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ne? Und dann dieser Philippus, der hingeht und sagt, komm und sieh, komm und überzeug dich selbst. Und ich finde das wichtig, weil wir hier lernen, dass es auch für Zweifler eine Chance gibt. Es gibt für einen Zweifler auch die Chance, sich davon zu überzeugen, ob Jesus tatsächlich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn Jesus an dich glaubt, dann glaub du auch daran, dass er Menschen verändern kann, wo du es nicht für möglich hältst. Lad sie ein. Lad sie ein, zu kommen und sich selbst zu überzeugen von diesem Jesus, von diesen Christen am nächsten Samstag. Aber vielleicht auch einfach zu dir nach Hause. Ich glaube, dass Menschen, die uns erleben und die erleben, wie wir von Jesus reden, fragend werden. Nathanael ist skeptisch, ist ein pessimistischer Realist, aber er ist fair genug, dieser Sache Jesus mal eine Chance zu geben. Und ich glaube, da draußen sind ganz, ganz viele Menschen, die darauf warten, diese Chance überhaupt erstmal zu erhalten. Wir erreichen die nicht, indem wir nur sonntags zum Gottesdienst gehen und sagen, das ist unser Christsein. Wir erreichen die nur, wenn wir den Mut haben, daran zu glauben, dass Jesus in diesen Menschen etwas sieht. Dass er ein Projekt hat mit denen, die da draußen darauf warten, Jesus kennenzulernen. Gebt ihnen die Möglichkeit, sagt zu ihnen, kommt und seht. Ich springe jetzt ein bisschen, den nächsten Text, den ich habe, den können wir überspringen, Mark. Jesus erwartet von keinem Menschen, dass man ihm blind folgt. Man darf Zweifel haben, man darf die Zweifel mitbringen und Jesus gefällt das sogar, wenn man echt und authentisch ist. In Vers 47 sagt Jesus nämlich zu Nathanael, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mensch, ein aufrichtiger Mann. Auch hier sagt Jesus in gewisser Weise wieder, hey Nathanael, du bist gut für mein Team. Ich glaube an dich. Und Nathanael weiß sich angenommen, sieht und erlebt, was Jesus in ihm sieht, dass Jesus an ihn glaubt und dass Jesus klarkommt mit seiner Aufrichtigkeit, mit seiner großen Klappe Und dann sagt Nathanael zu Jesus, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Und Jesus offenbart hier ein Stück seine Göttlichkeit, offenbart hier, dass er alles weiß. Und ich glaube, manchmal macht uns das vielleicht Angst, dass Jesus alles über uns weiß. Dass er vielleicht auch die dunklen Stellen kennt in unserem Leben. Und nur wenn wir Jesus nicht gut genug kennen, werden wir glauben, dass Jesus diese dunklen Stellen nimmt und gegen uns verwendet. Aber das tut er nicht. Warum nicht? Weil am Kreuz alle diese dunklen Stellen ein für alle Mal beseitigt sind. Und Gott in seinem Wort ganz klar sagt, dass er sich an unsere Sünden nicht mehr erinnern wird. Jesus will sich nicht an diese dunklen Stellen erinnern, sondern Jesus will an dich glauben. Jesus möchte das Projekt, das er mit dir verfolgt, zu Ende bringen. Philipper 1, Vers 6. Der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es zu Ende führen. Der Dreck, den du bei dir selber siehst, dieses Unvermögen vielleicht, was du bei dir selber wahrnimmst als Nachfolger Christi, das ist längst am Kreuz beseitigt. Deshalb haben wir allen Grund, Jesus zu vertrauen und zu glauben, dass wenn er an uns glaubt, er etwas aus unserem Leben machen kann, das uns verändert, aber auch diese Welt ein Stück verändert, weil wir gereinigt sind, weil Jesus uns braucht, sein Ziel zu erreichen. Und viele Christen verpassen eben erfüllende Nachfolge, weil sie Jesus nicht glauben, dass er das tut. Glaubt sie. Vers 49, da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Ich hab's begriffen. Und Jesus entgegnete ihm, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, deshalb glaubst du? Und jetzt kommt diese Aussage, die ist so cool, du wirst noch viel, viel Größeres erleben. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir das auch tun. Dass wir Jesus glauben, dass er uns noch Großes erleben lässt. Im Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde. Nathanael hat verstanden, welche Bedeutung er in den Augen Jesu hat. Verstehst du auch, welche Bedeutung du in den Augen Jesu hast? Kannst du glauben, dass Jesus etwas Großes mit uns vorhat? Dass Jesus uns in sein Team holt und dann Vers 51 sagt, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Jesus macht klar, dass Nachfolge erst der Beginn einer Reise ist, die Dinge bereithält, die wir uns nicht erträumen können. Und wenn uns das verloren gegangen ist, wenn wir das vielleicht am Anfang, als wir mit Jesus angefangen hatten, mal gehabt haben, dann bitte glaub daran, dass Jesus das wieder erwecken kann. Dass Jesus sich danach sehnt, dass wir unseren Glauben leben mit Freude und erfüllt. Und wenn wir das erleben wollen, dann geht das nur, wenn wir glauben, dass Jesus das auch tun möchte. Und diese Einladung zur Reise an der Seite dieses Mannes, der Gott ist, Jesus, ist eine Einladung, Jesus zu vertrauen, weil er dir vertraut, ohne dass du etwas dafür leisten musst. Ja, ich frage mich am Ende, auch nachdem ich das vorbereitet habe, wie begeistert bin ich selber von Jesus? Wie begeistert bin ich, mit Jesus unterwegs zu sein? Wie groß ist mein Wunsch und meine Begeisterung, Jesus mit anderen zu teilen? Sie wächst, weil ich verstanden habe, Jesus glaubt an dich. Jesus glaubt an mich. Und abschließend ist die Frage, ob wir jetzt wieder nach Hause gehen, eine Predigt gehört haben, in einem Gottesdienst gesessen sind und uns die Predigt vielleicht mehr oder weniger angesprochen hat und dann verpufft das wieder wie Wasserdampf. Oder sitzen wir vielleicht heute Morgen hier und denken, boah, das hat mein Herz erreicht. Und ich wünschte mir, ich könnte das so leben, wie du das schilderst, Carsten. Aber ich weiß nicht wie. Wenn das der Fall ist, dann geh nicht nach Hause. Dann bleib erstmal hier. Und komm nach vorne nachher. Und lass uns reden. Lass uns reden, ob wir Wege finden können, wie wir im Glauben wieder wachsen und Begeisterung erleben, wie wir wieder neu erleben, dass dieses Jesus glaubt an mich zu einem spannenden Leben in der Nachfolge führen kann. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Denn nur wenn wir das alle mit Begeisterung leben, werden wir erleben, auch dass Gemeinde wächst. Weil Menschen zu Jesus finden, weil sie unsere Begeisterung sehen. Ich möchte noch mit uns beten. Ihr könnt direkt aufstehen dazu, weil ich uns gleichzeitig auch einen Segen spreche. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort und wir wollen dir danken für einfach diese berichtete Geschichte von dem, wie Andreas und Johannes vielleicht sich aufgemacht haben, Jesus hinterherzugehen, zu gucken, wo er bleibt. Wir wollen dir danken für diese Geschichte, die uns berichtet wird im Johannesevangelium, die uns zeigt, dass Jesus an uns glaubt. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du an mich glaubst. Ich möchte dir danken, dass ich das vor mehr als 40 Jahren begreifen durfte und dass ich das nicht missen möchte. Aber ich weiß, dass das nicht immer so ist. Und ich möchte dich bitten, dass da, wo wir spüren und merken, dass es das ist, wonach wir uns sehnen, es aber nicht mehr haben, dass wir den Mut haben, das zu sagen und das anzugehen, vielleicht auch hier in der Gemeinschaft miteinander. Und so bitte ich dich, dass du uns segnest, dass du dieses Wort segnest, dass es unser Herz erreicht, dass es nicht gleich wieder weg ist. Ich bete, dass du uns segnest in der kommenden neuen Woche, dass wir uns bewusst machen, dass du an uns glaubst, dass wir deshalb den Mut haben, andere einzuladen, damit wir am Samstagabend hier eine volle Hütte haben. Mit Menschen von dir hören und dich kennenlernen, wie du bist. Amen. Ein Lied singen wir noch? Nee, oder hören wir noch? Singen wir noch. Hören und singen wir noch. Okay.